Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ja, ich freue mich. Wir sind wieder schön gefüllt. Das ist einfach mal schön zu sehen. Auch freue mich über all die Gäste, die da sind, die zum ersten Mal heute da sind. Mein Name ist Andreas Aronegeti, für die, die mich nicht kennen. Ich bin 32 Jahre alt, verheiratet, habe zwei kleine Kinder und darf im Leitungskreis dienen. Ja, heute hatte ich die Predigt im Rahmen der Predigtschulung, wie schon gesagt wurde. Und ja, wir haben ein paar ganz spannende Dinge, die wir heute besprechen und hören wollen. Ja, wir sind sozusagen jetzt diesen Gleichnis an einem Punkt, was man vielleicht als Showdown bezeichnen könnte, zwischen Jesus und den obersten Priestern, schriftgelehrten Pharisäern, die ja, sich ihm gegenüberstellten. Ja, Jesus ist nach Jerusalem hineingegangen, eingezogen, er wurde gefeiert als König. Er wurde als König erwartet von seinem Volk, denn sie haben lange auf diesen verheißenen Retter gewartet, auf den König, der sie regieren soll, der die Gerechtigkeit, das Reich Gottes auf die Erde bringt. Er geht in den Tempel und räumt auf, in dem Sinne, dass er die Korruption beendet. Und dann wird er hinterfragt von den Obersten, wie er darauf kommt, über den Tempel zu bestimmen. Und in seiner Antwort, die sehr umfangreich ist, verweist er zunächst auf Johannes den Täufer, der auch in der Autorität von Gott gehandelt hat, was sie aber nicht akzeptieren wollen, und verweist darauf, was er gepredigt hat. Die sollen Buße tun und an den glauben, der kommen soll, an diesen König, den Messias, Jesus Christus, der König von Israel. Und dann setzt Jesus fort mit drei Gleichnissen. Und mit diesen Gleichnissen hinterfragt er die Leitung und macht ihnen deutlich, wo sie stehen. Er zeigt ihnen, wie sie sich positionieren gegenüber Gott und ihm gegenüber und was das für Auswirkungen hat. Je nachdem, wie sie zu Jesus stehen, wird sich entscheiden, ob sie entweder gerettet oder gerichtet werden. Im ersten Gleichnis, da macht Jesus deutlich, dass Johannes und dass die Obersten, das, was Johannes gepredigt hat, nicht geglaubt haben, keine Buße getan haben. Im zweiten Gleichnis, da konfrontiert Jesus sie sehr direkt, macht ihnen deutlich, dass sie ihn umbringen wollen. Und nicht, dass sie dadurch dieses Wort irgendwie sie getroffen hätte oder sie gemerkt hätten, vielleicht ist das zu krass, was wir hier machen. Nein, sie hassen ihn noch mehr. Sie wollen ihn direkt töten nach diesem Gleichnis. Das ist der Ausgangspunkt für das Gleichnis, was wir heute hören werden. Er setzt fort mit dem Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Er will sie konfrontieren damit, dass sie ungehorsam sind Gott gegenüber, aber nicht nur das, sondern dass sie ihn ablehnen als König, dass sie Gott selbst ablehnen und dass sie ihn verachten, statt zu ihm zu kommen. Bevor wir jetzt gleich in das Gleichnis einsteigen werden, möchte ich noch mal ein bisschen erinnern, was die Gleichnisse für eine Funktion haben und warum Jesus sie erzählt. Er möchte die Zuhörer aufrütteln, auch wirklich emotional bewegen und zu einer Entscheidung bringen. Sie sollen nachdenken und sich ganz bewusst positionieren, wie sie zu Jesus stehen und zu Gott stehen. Außerdem offenbart Jesus in vielen Gleichnissen den Vater. Er zeigt, wer Gott ist. Er zeigt, wie Gott die Menschen sieht und wie sie zu ihm stehen, wie sie auf ihn reagieren. Ja, sie haben dann die Möglichkeit, sich zu identifizieren mit einer der Personen im Gleichnis und damit sich zu entscheiden, bin ich mehr wie dieser Mann, wie dieser Mensch, mehr wie der andere, wo stehe ich eigentlich? Und so kommen sie zum Nachdenken. Und auch die Leiter Israels sollen zum Nachdenken kommen, sollen ihre Haltung gegenüber Gott verstehen und die Auswirkungen verstehen, die sie ja, damit hervorbringen. Ja, nun ist es auch so, dass wenn wir dieses Gleichnis hören, es darum geht, dass wir Gott tief erkennen, dass wir unsere eigene Beziehung zu ihm bewusst wahrnehmen, dass wir ihm begegnen und besser verstehen können. Und das ist ein Geschenk. Wir brauchen die Offenbarung Gottes, um uns im rechten Licht vor ihm zu sehen. Und deshalb möchte ich jetzt mal mit euch beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort, wir wollen dir danken, dass du geredet hast, wir wollen dir danken, dass du dich offenbarst und uns nicht allein lässt mit unserer Entscheidung, sondern dass du einen Plan hast und den vollziehst. Wir wollen dich jetzt bitten, dass du unser Herzen öffnest, zu Ohren, zu verstehen, zu hören, ja, dir zu begegnen und dich immer mehr zu erkennen. Wir wollen dich bitten, dass du uns führst in unseren Gedanken und dass wir Klarheit bekommen in dem, wie du uns siehst, wie du uns beschenken willst. Zu deiner Ehre, Herr. Amen. Ja, wir wollen jetzt gemeinsam lesen aus Matthäus 22, Verse 1 bis 14. Ich kann nur empfehlen, eine Bibel, wer eine hat, zu nehmen. Ansonsten liegen da vorne auch noch welche. Könnt ihr gerne zugreifen. Und es wird aber auch vorne anstehen. Vielleicht kann ich noch dazu sagen, passt. Wunderbar, schon. Gut. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und es ist alles bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig, sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid anhast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Ich möchte anfangen mit den ersten zwei Versen und lese sie jetzt auch nochmal vor. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Lasst uns zunächst bewusst machen, Jesus redet hier ein Gleichnis über das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Um es mal runterzubrechen, wir haben zwei Seiten vom Reich Gottes. Das Reich meint auch die Herrschaft Gottes. Einerseits das kommende Reich, wenn wir bei Gott sein werden, im Himmel mit ihm zusammen. Also was wir in Ewigkeit erwarten. Und auf der anderen Seite das Reich, das angebrochen ist, seit Jesus kam, das seitdem auf der Erde ist. Gottes Herrschaft, die sich in Menschen zeigt, die sich ihm unterordnen, die auf ihn hören und mit ihm in einer Beziehung stehen. Dieses Reich vergleicht Jesus jetzt mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest ausrichtet. Stellen wir uns das mal vor, eine Hochzeit ist ja das wahrscheinlich größte Fest, was man so im Leben feiern kann. Der feierlichste Anlass, den man im Leben feiert. Wunderbar. Und damals wurde das ja nicht nur mal einen Tag gefeiert oder ein paar Tage, sondern gerne mal eine Woche. Also es war wirklich ein Riesenfest. Und Jesus würde da sicherlich etwas mit aussagen, dass er dieses Fest jetzt auswählt. Und es handelt sich hier nicht um eine gewöhnliche Hochzeit, sondern um eine königliche Hochzeit. Welch ein Vorrecht, dabei zu sein. Der König wird alles herrichten, er wird alles wundervoll machen. Die Feier wird allen im Gedächtnis bleiben. Er wird keine Kosten und Mühen scheuen, um seinen Sohn Freude zu machen. Seine ganze Herrlichkeit wird er zeigen, seinen ganzen Reichtum den Menschen zeigen, um seinen Sohn zu ehren. Und hier zeigt sich diese verschwenderisch reiche Liebe von Gott dem Vater. Alle sollen sich erfreuen und den Sohn ehren. Das ist das, was wir erwarten. Und das ist das, wo wir schon Anteil dran haben dürfen, dieser Freude. Und wenn das Reich Gottes beschreibt, dann muss das wirklich ein Ort grenzenloser Freude sein. Das Beste vom Besten in Fülle. Lass uns weitermachen mit den Versen 3 und 4. Der König sendet seine Knechte aus. Jeder König hat ein Königreich, ein Herrschaftsgebiet und er hat Knechte und Untergebene. Ein königliches Volk. Und er schickt seine Knechte, damit sie sein Volk einladen, sie Anteil haben an diesem Fest. Und so wird Israel vom König eingeladen. Sie hatten das große Vorrecht, aus allen Völkern eingeladen zu sein. Und die Jünger Jesu, die Apostel, die wurden gesandt zu Israel. Sie sollten kommen und feiern. Ganz explizit sagt Jesus auch, dass er sie zu den verlorenen Schafen Israels sendet. Das wird noch weiter deutlich werden im Verlauf des Gleichnisses. Und von diesen Eingeladenen lesen wir, dass sie nicht kommen wollten zu diesem großartigsten Fest, was man sich nur vorstellen kann. Das ist doch eine königliche Anordnung, die hier gemacht wird. Also wie kann man das nur verweigern? Wer wagt es, diesem Befehl zu widerstehen und ihn zu beleidigen? Und sie haben nicht mal den Anstand, ihre Ablehnung zu begründen. Echt eine Unverschämtheit. Und der König lässt sich nicht entmutigen. Er ist großzügig und gnädig, aber er ist auch geduldig und langsam zum Zorn. Er wirbt um sein Volk und ruft sie nochmal zu sich. Er lädt sie nochmal ein. Er offenbart sein Herz hier an dieser Stelle und sagt ganz klar, freut euch mit mir, feiert mit mir, kommt, ich habe alles vorbereitet. Wir wollen feiern. Und es ist dringlich, es ist jetzt die Zeit. Verpasst diese Chance nicht. Darauf hatte Israel doch die ganze Zeit gewartet. Sie sollen kommen, um in das ewige Leben einzugehen. Jesus hat alles vollbracht. Er hat sein Leben gegeben, dass sie zu Gott kommen können. Sie bekommen nur noch diese eine Chance. Aber auch diesen Ruf missachten sie. Wir lesen weiter, Vers 5 und 6. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Das Volk scheint es wichtiger zu sein, den Alltagsgeschäften nachzugehen. Sie sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Sie wollen gar nichts wissen von diesem Fest. Sie verachten diese Einladung und interessieren sich gar nicht für den König. Hier wird etwas gegenübergestellt, was wir vorher gelesen haben. Da wurde Ochse und Mastvieh geschlachtet. Und hier wird dem gegenüber Acker und Handel gegenübergestellt. Also der König will ihnen was schenken, aber sie wollen das nicht annehmen. Stattdessen wollen sie es lieber selbst erarbeiten. So ist auch Israel untreu und ungehorsam gegenüber dem König und seinem Befehl. Sie lehnen Jesus ab und verachten die Verkündigung von Jesu Tod und Auferstehung. Anstatt sich an der Rettung zu erfreuen und sich beschenken zu lassen, da wollen sie lieber auf ihre eigene Gerechtigkeit bauen. Da muss ich an die Worte denken, die Jesus ein wenig später sagt. Im nächsten Kapitel, 23, Vers 37, er hält dort eine Rede, auch an die Obersten, an die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und am Ende wird er klagen über Jerusalem. Und da sagt er: Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Gott will sein Volk retten und zu sich holen, aber es hat nichts für ihren König übrig. Sie hassen ihn. Und das zeigen sie auch, indem sie seine Knechte ermorden. Sie sind nicht die Freunde des Königs, sie sind seine Feinde. Das ist eine Kriegserklärung. In Vers 7 lesen wir dann: Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Es ist genug. Der König hat jetzt alles gemacht, um sein Volk zu sich zu holen, zu umwerben und zu retten. Nun erwidert er die Kriegserklärung, indem er Gericht über sie bringt. Er sendet Heere aus, tötet die Mörder und verbrennt die Stadt. Und genau das ist im Jahr 70 nach Christus passiert. Die Bevölkerung Jerusalems wird getötet und die Stadt niedergebrannt. Völlig zerstört. Jesus meint es hier wirklich ernst. Entweder sie beugen sich vor ihm und werden gerettet, oder sie werden gerichtet. Er will ihr Retter sein, aber wenn sie das nicht wollen, dann wird er ihr Richter sein. Verse 8 und 9. Dann sagte er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Ja, selbst im Zorn Gottes findet sich noch Geduld und Gnade. Er gibt nicht auf, er will die Hochzeit trotzdem feiern. Es ist alles bereit. Er weitet die Einladung aus. Das Evangelium soll verkündet werden. Und er sendet die, die ihm treu sind, aus, diese Botschaft zu verkünden. Sie gehen weit hinaus, um alle zu sammeln, die sie noch finden können. Es sind alle eingeladen. Ob Reisende, Landstreicher, Räuber. Denken wir an die Verstoßenen, die Verirrten, die Zöllner und Sünder, sie dürfen ins Reich Gottes eingehen. Ja, mehr noch, die Heiden, die verloren sind, die wirklich keinen Anteil haben an Gott, die werden jetzt eingeladen. Da lesen wir auch in der Apostelgeschichte, was Jesus dort den Juden sagt. In Kapitel 13, Vers 46, zu euch, also nochmal sagt er zu den Juden: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Israel hat sein Vorrecht verspielt. Sie sind nicht für würdig befunden, denn sie haben das Geschenk der Rettung abgelehnt. Und Gott nutzt diese Herzenshärte seines Volkes zum Segen für die ganze Welt. Was für ein Plan. Jetzt lesen wir in Vers 10. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Und die Knechte waren erfolgreich. Was die Juden verachteten, das haben die Heiden willkommen geheißen. Auf den heidnischen Reisestraßen, wo Paulus unterwegs war, ob in Rom, in Athen, in Ephesus, vielen anderen Städten, da wurden viele gerufen. Nun lesen wir auch, dass hier nicht nur Gute, sondern auch Böse zusammenkommen. Das heißt, dass einige echt sind, andere sind es nicht. Und so ist das beste Einsammeln in unserer unvollkommenen Welt immer eine Mischung. Unter dem Weizen oder mitten im Feld wächst Unkraut. Das Korn liegt mit der Spreu auf der Tenne. Die Böcke sind unter den Schafen und im Fischnetz des Evangeliums finden sich Fische aller Art, böse wie gute. Wie geht der König damit um? Wie sorgt er dafür, dass nur die sein Reich empfangen, die er auch vorgesehen hat? In Vers 11 und 12 lesen wir weiter. Als der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid anhast? Er aber verstummte. Der König hat eine Kleiderordnung bestimmt. Eine Bedingung für den Einlass. Keiner kann einfach so eintreten, sondern jeder muss diese Voraussetzung erfüllen. Während also die Gäste hereinströmen, mit dem Hochzeitskleid bekleidet, das Kleid gebrauchen, das Gott ihnen gegeben hat, da weigert sich einer. Er hat sich nicht festlich angezogen. Und der König stellt ihn zur Rede. Wer hat dich hier reingelassen? Wie bist du hier reingekommen? Es ist eben nicht genug. Und interessanterweise, sein Volk hat ihn missachtet. Und jetzt wird dieser ihn nicht nur im Vorhinein verachten, sondern will er jetzt zu seiner Feier kommen und währenddessen seine Hochzeitsfeier als eine billige Party missbrauchen? Oder wie sollen wir das verstehen? Israel hatte kollektiv seinen König abgelehnt und wurde auch kollektiv dafür gerichtet. Hier steht demgegenüber ein Einzelner, der durch seinen persönlichen Bezug zum König beobachtet wird, geprüft wird. Ganz individuell schaut der König, ob alle dem Anlass angemessen bekleidet sind. Das Hochzeitskleid beschreibt alles, was für Christen unabdinglich notwendig ist. Wer es anzieht, ist würdig für die Hochzeit vorbereitet. Er hat alles. Und so hat Jesus selbst den Preis dafür bezahlt. Durch seinen Tod und seine Auferstehung werden den Gläubigen seine Gerechtigkeit angerechnet. Den Glauben an ihn. Aber das war dem Gast hier egal. Er kam nicht zu der Feier, um den Sohn zu ehren. Er kam um des Gewinnes willen, für seine eigene Ehre. Der König war ihm egal, genauso wie der Sohn. Und so fordert der König Rechenschaft von ihm für diese Beleidigung. Und er hatte ihm weder eine Ausrede noch eine Entschuldigung anzubieten. Er steht schuldig vor dem König und er bittet nicht um Vergebung. Er bleibt stumm. Zu groß sein Stolz, um sich vor dem König zu erniedrigen. Da sprach der König zu seinen Dienern, in Vers 13, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Er dachte, er wäre frei zu tun, was er will. Jetzt wird er gebunden, in die Finsternis geworfen. Weit entfernt von Gottes Gegenwart, weil das Heilige mit Füßen getreten hat, das Geschenk Gottes abgelehnt hat. Und so hat er den König verraten und ist auch der gleichen Strafe schuldig wie die vorher Eingeladenen. Dieser Mensch steht hier stellvertretend für all die, die genauso handeln wie er. Die Diener werden das Gericht an ihm vollziehen. Wir lesen dazu in Matthäus 13, Vers 49 etwas parallel. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also die Engel nehmen diesen Mann und werfen sie aus dem Reich Gottes, um ihn zu trennen von den Guten und zu strafen. Nun endet Jesus mit einer Mahnung im Vers 14. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Viele haben diese Einladung abgelehnt und viele haben auch nicht die Voraussetzungen erfüllt. Es war aber keiner gezwungen zu kommen. Sie mussten nicht. Sie waren nicht gezwungen. Jeder selbst sollte seine eigene Entscheidung treffen, ob er teilhaben will an dem Hochzeitsmahl. Und so ist es vergleichbar wie mit einem Mann, der seiner Frau eine Andacht macht. Entschuldigung, einen Antrag macht. In dem Moment, wo er sie fragt, ob sie ihn heiraten will und sie das Ja-Wort gibt, da sind sie miteinander verbunden. Und so ist es auch bei Gott. Niemand kann gezwungen werden, in Gottes Gegenwart zu kommen und gerettet zu werden. Nur die Auserwählten werden seine Einladung annehmen und lassen sich von ihm beschenken. Mit allem, was sie brauchen. Also dieser harte Unterton, der sollte uns bewusst sein, der kommt daher, dass Jesus gerade die Obersten konfrontiert. Und das ist nicht leicht auszuhalten. Das Gleichnis betont Gottes Souveränität in der Errettung. Die Rettung ist ein Geschenk, das wir empfangen dürfen. Viele lehnen diese Einladung ab und wollen kein Geschenk empfangen. Ihr Stolz, ihre Selbstzufriedenheit, ihr Hochmut werden zum Fallstrick bei der Annahme dieses Geschenkes. Und Jesus wirft dir eine Frage auf, die wir uns auch stellen dürfen. Wie kommt jemand ins Reich Gottes? Und am Ende verdeutlicht Jesus, dass es die Auserwählten sind, die in das Reich Gottes eingehen werden. Diejenigen, die die Einladung angenommen haben und für würdig befunden wurden. So wie der König zum Hochzeitsmahl einlädt, so lädt Gott auch heute ein. Nämlich dich, zu ihm zu kommen. Du darfst kommen. Gott ruft dich zu sich und wir dürfen uns freuen. Das ist ein großes Vorrecht, Anteil zu haben an Gottes Reich, Gott nahe kommen zu dürfen, all das, was wir für das Leben brauchen, zu empfangen. Gerettet zu werden. Vielleicht bist du hier und hast noch nie eine solche Einladung bekommen. Da will ich dich ermutigen. Komm. Du darfst in die Gegenwart kommen. Es ist alles bereit. Du darfst es dankbar annehmen. Vielleicht denkst du, wer bin ich denn schon zu kommen? Was habe ich denn vorzuweisen? Dann darf ich dir sagen, genau das ist der Punkt. Wir haben alle nichts vorzuweisen. Wir sind alle schuldig vor Gott und wir mangeln alle an der Herrlichkeit, die wir vor ihm haben sollten. Wir sind alle nicht gut genug. Wir sind nicht würdig. Du kannst auch nicht diese Schuld irgendwie ausgleichen oder abarbeiten. Du kannst nichts daran ändern. Genau deshalb ist es ja eine gute Botschaft. Du brauchst und kannst dir Gottes Gunst nicht verdienen, sondern du kannst dich nur beschenken lassen. Gott will sie dir schenken. Gott will dir das ewige Leben schenken. Und wie machst du das? Du darfst ins Gebet gehen und Gott darum bitten. Davon haben wir heute schon ein bisschen gehört. Bekenne deine Schuld. Bitte ihm um Vergebung. Und lass ihn der König in deinem Leben sein. Er soll den Kurs bestimmen. Vertraue ihm, dass er dich führt. Komm zu Jesus. Nun, wenn du hier heute bist, weil du diese Einladung bereits angenommen hast, dann möchte ich dich im Sinne dieses Gleichnisses erinnern oder von Neuem bewusst machen. So wie die Knechte des Königs viele finden, die sich zum Hochzeitsfest rufen lassen, so sind es heute auch viele, die kommen wollen. Ich möchte dich fragen, freust du dich schon? Bist du bereit auf diese herrliche Hochzeit, wenn wir bei Gott sein werden? Aber auf dem Weg dahin, der so lang zu sein scheint, kann es sein, dass du nach vielen Predigten, nach vielen Nachsinn über das, was du zu bringen hast, über die Heiligkeit, die du brauchst, vielleicht den Druck, den du spürst, dass du es vielleicht doch nicht schaffst. Zweifelst du manchmal daran, dass Gott dich liebt? Versuchst du, dich würdig und liebenswert zu machen vor Gott? Oder aus eigener Kraft dich zu ändern, damit du geliebt werden kannst? Meinst du, dass Gott dich vielleicht wegen einem tollen Charakter oder gute Werke willen liebt? Ich will dir ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Ich habe das selber lange versucht. Es hat einen Hintergrund, oder unter anderem den Hintergrund in meiner Kindheit, hatte ich einen Vater, dem ich egal war. Der mich mit Worten und Taten verachtet hat. Und ich habe versucht, irgendwie seine Zuwendung, seine Gunst zu gewinnen, aber das hat nicht so wirklich was gebracht. Liebe kann man sich nicht erkaufen, nicht verdienen, nicht erarbeiten, das funktioniert nicht. Das Problem daran ist, das Gleiche habe ich dann auch beim himmlischen Vater versucht. Ich habe gedacht, Gott mag mich eigentlich nicht so, wie ich bin. Ich muss erst beweisen, dass ich gut bin. Ich muss erst beweisen, dass ich es kann, dass ich geliebt bin. Und es hat viele Jahre gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, dass all mein Streben, mein ganzes, ich bin deswegen wertvoll, weil ich das erreicht habe, weil ich das kann, meinen ganzen Wert in Dingen gesucht habe, in dem, was ich tue, dem, wer ich bin, vielleicht andere Menschen, die mir das geben können. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass es nichts bringt, dass es falsch ist. Und ich denke auch, dass das der Teufel ist, der uns einreden will, dass ich meine Sicherheit in Menschen, in der Welt, Besitz, Geld, Reichtümern oder in mir selbst finden soll. Dass ich mir selber das geben muss, was ich brauche. Mich selbst versorgen muss. Und das macht eigentlich alles kaputt. Das ist der Grund, wenn ich nämlich Gott in Menschen oder in Dingen suche, wenn ich Götzen aufrichte. Andererseits habe ich dadurch gelernt, dass das Leben kostbar ist und dass es wirklich ein Geschenk ist. Ich darf es mit allen Facetten annehmen. Ich darf mich freuen über das, was Gott gibt. Er liebt mich bedingungslos, trotz meiner Fehler und Schwächen, trotz meiner Verdorbenheit, trotz meiner Bosheit, trotz all dem, was mich vielleicht nicht gut vor ihm stehen lässt. Nur Gott kann mir die Sicherheit und den Wert geben, den ich brauche. Wie groß ist doch Gottes Liebe, dass er für dich und für mich seinen Sohn gegeben hat. Damit hat er das bewiesen. Damit hat er gezeigt, dass er uns liebt. Und das Opfer von Jesus ist unsere ganze Zuversicht, wenn wir zu Gott kommen wollen. Es ist der Grund für unsere Freude. Es ist der kostbarste Liebesbeweis, in dem ich mich heute immer wieder erinnern darf. Ich sehe, dass Gott mich liebt. Ich weiß es. Es hängt nicht an mir. Es ist Gottes Gnade und Großzügigkeit, Barmherzigkeit und Geduld. Er wird versorgen. Und so sind wir aufgerufen, das Hochzeitskleid anzuziehen. Ihm zu vertrauen. Er wird versorgen mit allem, was nötig ist. Vertraue dich, dass nicht du würdig werden kannst, sondern dass er dich würdig macht. Komm demütig zu Jesus und bitte ihn darum. Nur er kann dir das Wollen und das Vollbringen schenken. Und lass nicht zu, dass irgendetwas anderes dazwischen euch kommt. Irgendwas anderes, was dir deine Ruhe nehmen will, was dir vermeintlich Zuversicht, Sicherheit geben will, ja, was dir ein gutes Leben verspricht, aber nicht Jesus ist. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Wir dürfen auf Jesus vertrauen. Er wird alles wohl machen. Und er wird das gute Werk, das er in uns, in dir begonnen hat, auch verenden. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.